Aber mittlerweile sage ich, ich brauche motivierte, engagierte Personen, vor allem Lehrer, vor allem Schüler, Schülerinnen, die mit mir diesen Weg der politischen Bildung weitergehen wollen, ja, die sich dafür begeistern und die dafür Zeit opfern, ihre Schulstunden, und den Mut haben, sich auch dem Thema politische Bildung in der Schule zu widmen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die an der Weiterentwicklung und Stärkung unserer Demokratie arbeiten. Mein heutiger Gast ist Dieter Ziernig. Er ist der Kopf hinter dem Politblog Neuwahl. Wir sprechen über politische Bildung, warum er dieses Thema gern spielerisch aufzieht, und er plaudert aus dem Nähkästchen. Finanzierung, Hürden, Erfolge und was die Zukunft für seine Projekte bringt. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Dieter, du bist Unternehmensberater und Politunternehmer. Du hast die Plattform Neuwahl gegründet, bist jetzt bei Addendum und hast auch das Politometer aufgebaut. Habe ich das alles richtig im Kopf?
Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich habe einen Satz von dir gelesen, der mir sehr gefallen hat. Du hast gesagt, du willst Leute für Politik begeistern. Mhm. Was begeistert dich an der Politik?
Ich muss, glaube ich, etwas früher anfangen, in meiner Kindheit. Und in meinem Elternhaus ist immer sehr viel politisiert worden. Und ich war sehr früh als Kind mit meinen Eltern, bei meiner Tante, die hat ein Gasthaus gehabt. Und da hat es Stammtische gegeben und da waren auch sehr oft Politiker, Klangfurter Stadtpolitiker mit dabei. Und mich hat interessiert, was der Bürgermeister macht. Ich bin dann beschenkt worden, so mit Geschenken spielen, Wahlkampfgeschenke. Dürfte wahrscheinlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und seitdem hat mir das Thema Politik eigentlich nicht mehr losgelassen. Einerseits, was passiert in der Stadt. Später als Jugendlicher im Gymnasium, in der Handelsakademie, war ich im Schülerparlament. Und irgendwann habe ich gedacht, man kann ja selbst auch aktiv werden, ohne in der Politik zu sein, und habe mir gedacht, ich probiere mal etwas im Bereich politischer Bildung aufzubauen, und daraus ist dann letztlich Neuwahl.com entstanden.
Warum genau die Bildung? Warum bist du nicht selbst in die Politik gegangen?
Was ich merke ist, dass man im Vorfeld sehr viel verändern und bearbeiten kann. Das heißt, ich habe gemerkt in vielen Gesprächen, in der Zusammenarbeit mit vielen Jugendlichen und Kindern, oder auch Erwachsenen, dass sie zwar Politik begeistert sind, aber sich nicht wirklich auskennen und letztlich bei der Wahl, vor der Wahl stehen, wen wähle ich und warum wähle ich. Und ich habe gedacht, dieses Feld bearbeite ich, um die Entscheidungsfreudigkeit und die Entscheidung am Wahltag ein bisschen leichter und überlegter zu machen.
Ich glaube, das war auch deine Begründung, warum du Neuwahl aufgebaut hast?
Ja. Das war meistens also Unwissenheit, und ich bin auch sehr ein verspielter Mensch. Ich finde den Zugang zu vielen Themen über Spiel, Spaß und gute Laune und habe versucht, das eben mit Barometer, mit Wahlentscheidungshilfen, mit Diskussionsrunden etc. einfach Politik in einem anderen Format den Leuten näher zu bringen.
Also für alle, die dies nicht kennen.
Neuwahl ist eine größere Plattform, ist 2008 entstanden, hat sich aber im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre sehr verändert. Das heißt, wir sind losgestartet mit einem Team von 2 Personen, dann waren wir 10, dann waren wir sogar mit 12 Personen. Und ich habe mir eine Aufstellung gemacht und nachgeschaut, was haben wir eigentlich in den letzten 10 Jahren gemacht. Und da waren dabei große Diskussionsrunden, Public Viewings, Wahlbarometer, Wahlhilfen, Wahlumfragen, mehr als 1000 Wahlumfragen mittlerweile.
1000?
Ja, mehr als 1000 Wahlumfragen. Viele, viele Workshops, lange Tage der Politik, eigene Kartenspiele, die Elefantenrunde, Transkripte etc. Ja. Also ist vieles zusammengekommen.
Das wollte ich fragen, hast du das alles selber transkribiert am Anfang?
Nicht nur am Anfang, sondern auch jetzt. Und dafür eignen sich auch die ZIP2-Transkripte sehr, sehr gut.
Ja.
Sie sind am Abend um 10 die Interviews. Das ist dann eigentlich so kurz vorm Schlafengehen. Und das ist dann eigentlich schon sehr meditativ, wenn man sich da hinsetzt, ein interessantes Transkript noch einmal Revue passieren lässt und das dann direkt vom über das Keyboard dann noch einmal neu eingibt. Und das Spannende beim Transkript ist auch, es hat eine andere Wirkung, als wenn man das jetzt übers Fernsehen anschaut. Das heißt, man liest sich das Transkript durch und man erkennt dann die Zusammenhänge besser. Man merkt, okay, was hat eigentlich der oder die Politikerin gesagt? Wo wiederholt er sie sich? Und was ist eigentlich das Conclusio? Das kommt dann genauer raus, als wenn man sich nur das Video anschaut.
Ich glaube, das wirkt im Fernsehen ganz anders eben. Klar. Wenn die Krawatte schief sitzt, das sieht man beim Text halt nicht. Ja. Du hast gerade sehr, sehr viele Formate erwähnt, die ihr auf Neuwahl ausprobiert habt. Hast du ein Format, das dir am besten gefällt, das du am liebsten hast?
Gute Frage. Eigentlich haben mir alle Formate sehr gut gefallen. Sei es die Wahlumfragen, die Transkripte oder die ganzen mehr als 1000 Interviews, die wir in den letzten 10 Jahren geführt haben. Aber eigentlich gefällt mir momentan am meisten die Elefantenrunde. Das ist ein spielerisches Konzept, um Politik und politische Positionen näher zu bringen. Und das haben wir zum ersten Mal 2017 veröffentlicht bei der Nationalratswahl. Und das waren wirklich Spielkarten in Biatnik-Qualität. Das waren so 52 Stück, die haben wir drucken lassen, produziert mit dem Maximilian Eberl und die Johanna hat das Design gemacht. Und das haben wir an die Schulen weitergegeben, um einfach Politik in einem spielerischen Ansatz zu erlernen und zu erleben. Das hat mir am meisten Spaß gemacht in den letzten Jahren. Und so viel Spaß, dass es sogar eine Fortsetzung geben wird bei der EU-Wahl nächstes Jahr in einem anderen Spielformat.
Was sagen die Schüler dazu?
Ein paar sind begeistert, ein paar sind weniger begeistert. Aber generell macht es große Freude, dass sich die Leute, die Schüler mit Politik auseinandersetzen. Und ich gehe dann meistens mit einem guten Gefühl raus, weil sie dann zumindest wissen, welche Parteien kandidieren, welche stehen am Stimmzettel, wer sind eigentlich die Spitzenkandidaten, welche Farbe haben die unterschiedlichen Parteien. Ja. Und dass sie zumindest mit ein paar Themen in Berührung kommen. Es ist gar nicht so wichtig, dass man weiß, welche Partei steht für was. Das ist dann schon ein nächstes Ziel. Aber dass sie zumindest mit den Themen und mit den Politikern und mit den Parteien in Berührung kommen. Und alles andere ist dann ein Bonus.
Ja, das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit.
Das klingt wahrscheinlich für die Zuhörer etwas komisch, aber ich bin damit eigentlich immer sehr froh, ja.
Na, dieser spielerische Ansatz ist sicher unterschätzt, glaube ich. Ja. Weil gerade zu jungen Menschen, da schafft man damit einen besseren Zugang, glaube ich.
Voll, ja, sowieso. Und da ist ja der Zugang über Parteien, über Wahlen, über Personen. Und das hat immer ganz gut funktioniert.
Gibt es ein Format, das du noch nicht ausprobiert hast, das du gerne ausprobieren würdest?
Es kommen 2 neue Formate im nächsten Jahr und da lassen wir uns einmal überraschen.
Es gibt noch keine...
Gar nichts, nein.
Keine Vorab-Details?
Keine Details.
Schade. Was hat am besten, also was am erfolgreichsten funktioniert? Also nicht, was hat dir gefallen, sondern wo hast du gemerkt, da ist die lauteste Resonanz gekommen?
Ja, eigentlich bei 2 Themen. Das sind einerseits die Wahlumfragen, die nach wie vor sehr häufig angeklickt werden. Sind also ein dankbares Thema, weil über das Thema Wahlumfragen schafft man mal so einen Zugang zum Thema Politik. Das heißt, wenn sich jemand für Wahlumfragen interessiert, dann weiß die Person zumindest, welche Parteien es gibt und welche Farben sie haben aufgrund der Diagramme und der Grafiken. Damit ist auch schon einmal sehr viel erreicht. Mhm. Ja. Das zweite Thema sind die Transkripte. Da gibt es eine lustige Geschichte dahinter. Das heißt, ich wollte immer den Frank Stronach interviewen. Das heißt, ich bin ihm sehr oft nachgerannt. Ich habe seinen Pressesprecher oft gebeten, dass wir ein Interview führen können. Dann war ich bei der Wahlkampfpräsentation dort und da und bin dann eigentlich immer vertröstet worden. Na, das nächste Mal. Ja. Wir rufen an und so weiter und so fort. Und ich wollte um jeden Preis, ich wollte wirklich ein Interview mit dem Frank Stronach auf neuwahl.com haben. Mhm. Die Chance habe ich nie gekriegt und dann gedacht, dann transkribiere ich halt ein Interview. Und das war, glaube ich, der 25. November 2013. Ich glaube, jetzt ungefähr mit Zeit vor 5 Jahren, hat der Armin Wolf in der ZIP2 den Frank Stronach interviewt. Und wo der Armin Wolf, ich glaube, 82 Mal Herr Stronach gesagt hat. Das war so der größte Erfolg eigentlich, was die Transkripte betrifft. Ja. Mhm. Das ist über 50.000 Mal angeklickt worden.
Puh, das ist eine stolze Zahl.
Ja, und das war das erste Transkript. Und war ja auch überrascht, ja. Vor allem, was dann wirklich aufs Papier kommt und wie das Ganze wirkt, wenn man es liest. Mhm. Sehr spannend.
Ja, gerade mit Herrn Stronach stelle ich mir sehr spannend vor. Ich finde auch die Ameisenrunde sehr spannend.
Ja, das war ein lustiges Projekt. Das war gemeinsam mit Ich mach Politik 2010. sogar. Und es gibt ja die Elefantenrunde, da treffen die großen Parteien aufeinander. Und wir haben uns gedacht, lassen wir doch die kleinen Parteien gegeneinander battlen. Und da haben wir, glaube ich, 10 Kleinparteien gehabt, die dann gegeneinander live im Stream diskutiert haben.
Was sind da vielleicht ein, zwei Namen, die man kennt vielleicht?
Da war dabei, klar, KPÖ, es war auch das LIV dabei, CPÖ, Arbeitslosenpartei.
Parteien.
Ja, viele.
In der 10-jährigen Geschichte von Neuwahl hat es sicher sehr viele Hürden und Erfolge gegeben. Und ich würde jetzt gerne eine konkrete Hürde haben. Was hat dich eine Zeit lang sehr viel Kraft und Energie gekostet?
Es sind eigentlich zwei Hürden, die sehr stark miteinander zusammenspielen. Es ist vor allem das Thema Budget. Das heißt, das große Ziel war es ja von Neuwahl, dass wir selbstständig komplett finanziell frei agieren können. Und da waren die Bemühungen jahrelang, zu einem Budget zu kommen, das heißt zu einer gesicherten Finanzierung. Wir haben viel probiert, Crowdfunding einerseits, dann viel über Sponsoring probiert, das heißt, dass man gewisse Aktivitäten, gewisse Projekte sponsort. Und was nicht gelungen ist, ist einfach eine dauerhafte Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und das war so die größte Hürde in den letzten 7 Jahren eigentlich. Und daraus resultiert auch das Team dahinter, das nach einer gewissen Zeit auch von dieser Freiwilligkeit in eine Jobtätigkeit irgendwie überwechselt. Das heißt, es war super Zusammenarbeit mit vielen Personen, die haben studiert, haben ihre ersten Artikel geschrieben, ihre ersten Versuche mit Projekten gemacht und dann sind sie einfach, einfach weitergezogen und haben dann geschaut, wo kriegen sie einen Job, wo können sie was verdienen. Und eben die größte Hürde ist die Finanzierung. Solche Projekte im Bereich Journalismus, im Bereich der Demokratie, wirklich so zu professionalisieren, damit man auch davon leben kann. Damit man nicht nur von einem Projekt sich zum anderen wurschtelt, sondern damit das eine langfristige Finanzierung ist. Und das ist so eines der größten Hürden, um einen langfristigen Erfolg zu bekommen. Ich bin vor einem Monat auf einer Veranstaltung gefragt worden, Dieter, erzähl dem Publikum doch, was du für Neuwahl brauchst. Ist es Geld? Ist es ein Budget, eine Finanzierung? Dann habe ich gesagt, na, so hätte ich wahrscheinlich vor 3 Jahren geantwortet. Vor 3 Jahren hätte ich wahrscheinlich alles drauf gesetzt, um zu viel Geld zu kommen, um den Laden zu schmeißen. Aber mittlerweile sage ich, ich brauche motivierte, engagierte Personen, vor allem Lehrer, vor allem Schüler, Schülerinnen, die mit mir diesen Weg der politischen Bildung weitergehen wollen, ja, die sich dafür begeistern und die dafür Zeit opfern, ihre Schulstunden und den Mut haben, sich auch dem Thema politische Bildung in der Schule zu widmen, mit ihren Schülern.
Das ist heikel.
Das ist heikel und ich habe gemerkt, in den letzten Jahren ist das immer sehr seltener geworden. Und deswegen bewegt der Bereich mehr als der finanzielle Bereich.
Du hast noch von einer zweiten Hürde gesprochen vorher. Die zusammenwirken?
Ja, die wirken zusammen. Das heißt, diese Finanzierung auf Projektebene funktioniert immer sehr gut. Beim ersten Mal hat mir es nicht gefreut, beim zweiten Mal genauso. Beim dritten Mal, jetzt musst du wieder akquirieren. Beim vierten Mal wieder, jetzt musst du wieder Geld aufstellen für das ganze Projekt oder für ein anderes Projekt. Und beim fünften Mal, da fragt man sich dann schon um die Nachhaltigkeit. Wenn man wieder bei den gleichen Personen fragt, nach Finanzierung fragt. Und dann, das war für mich eigentlich so ein Zeichen, dass man es einmal kurz pausiert, sich andere Modelle überlegt und dann wieder weiterschaut.
Was meinst du mit Nachhaltigkeit?
Ja, dass sich das Projekt auch selbst trägt.
Ah, okay.
Ja. Das heißt, ich war dann, mir hat das sehr stark zum Überlegen gebracht, dass man 4-mal, 5-mal wieder bei gleichen Organisationen ist, um Sponsoring anzufragen. Es hat immer funktioniert, das war sehr gut, nur ich dachte, es kann so auch nicht weitergehen. Es hat ja viele es gibt ja viele Überlegungen, auch Kooperationen mit Medienunternehmen, aber ich bin draufgekommen, irgendwie es ist ziemlich ähnlich, Politik und der Medienbereich. Ja. Einerseits, wenn ich jetzt einen Blick außerhalb dieser Domänen mache, es gibt Start-ups, es gibt Förderungen für Digital Companies, für Finanzbetriebe etc. Mhm. Aber gerade in dem Bereich der Demokratiebildung, der politischen Bildung, des Journalismus, da gibt es eigentlich gar nichts.
Das stimmt,
ja. Und das wird es eigentlich ganz dringend brauchen.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, und die Sache eigentlich erleichtern, vielen Personen erleichtern, ja.
Also was muss passieren, dass so ein Projekt wie Neuwahl finanzierbar wäre?
In einer früheren Phase fängt das schon mal an. Also wenn ich 10 Jahre zurückdenke, dann hätte man es eigentlich sehr viel geholfen, einen Hub zu haben. Ich rede jetzt gar nicht so viel von Geld, sondern auch vielleicht von einem Know-how, mhm. das man vielleicht von Experten kriegt aus dem Journalismusbereich, aus dem Politikbereich, die jemanden wie mir jetzt zum Beispiel ein Netzwerk zur Verfügung stellen. Ja, und dann in nächster Linie glaube ich auch, dass es dann mit der Finanzierung irgendwie geklappt hätte. Mhm. Aber es hängt sehr stark ab vom Netzwerk, von den Personen und von Unternehmen oder von Einrichtungen, die an das Projekt oder an das Thema des Projekts glauben.
Hat sich das in den 10 Jahren verändert, die Menschen, die an das Projekt glauben?
Es gibt viele Menschen, die ans Projekt glauben. Es gibt viele Menschen, die sagen, es braucht solche Projekte. Was sich nicht verändert hat, ist der finanzielle Ansatz, ja, dass es da irgendwelche Förderstellen gibt. Das hat sich meiner Meinung nach nicht verändert.
Wird sich die Zahlungsbereitschaft verändern, wenn wir es so nennen wollen?
Spenden von Bürgern, Bürgerinnen?
Genau.
Ich glaube, da habe ich immer abgewegt, rentiert sich das überhaupt? Der Einsatz ist sehr hoch. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das ausgereicht hätte, um den Betrieb nachhaltig, großartig aufzubauen. Ja.
Dauerhaft vor allem.
Ja, und das war ein Bereich, auf den ich nie gesetzt habe. Und weil ich gedacht habe, es muss auch anders auch gehen.
Was war denn so in diesen 10 Jahren so ein Anspruch, mit dem du gestartet bist, der jetzt anders ist?
Der Anspruch ist immer gleich geblieben. Politik in anderen Formaten den Bürgern und Bürgerinnen näher zu bringen. Mhm. Und das zu machen, was viele Medienunternehmen nicht machen, oder das zu ergänzen, was es draußen in der Landschaft gibt, sei es durch Transkripte, sei es einfach durch die Vollständigkeit der Parteienlandschaft bei Wahlen, mhm. Oder sei es einfach Themenbereiche abzudecken, die sonst niemand macht oder wofür wenig Zeit ist.
Ich habe ein Zitat von dir gelesen, wo du gesagt hast, wenn es Neuwahl nicht gäbe, dann wäre das auch nicht so schlimm. Warum sagst du das, obwohl ihr großartige Projekte auf die Beine stellst?
Ein großer Ansatz von Neuwahl ist es immer, in Kooperation viele Projekte zu machen. Das heißt, in Kooperation mit Zeitungen, Medien, Institutionen, politischen Bildungseinrichtungen, gerne auch mit Parteien, quer durch die Landschaft durch. Und daran messe ich, ob dieser Bereich politische Bildung auch Relevanz hat. Und wenn man merkt, dass Medien wenig Augenmerk auf politische Bildung legen oder wenn politische Bildungseinrichtungen wenig Augenmerk auf politische Bildung legen, dann wird es nicht so sehr ins Augenmaß fallen, ob es uns gibt oder nicht gibt.
Ja, okay, das ist schlüssig.
Glaube ich.
Nein, glaube ich auch. Okay, wenn sich der Anspruch nicht verändert hat, was hat sich verändert in den 10 Jahren von Neuwahl? Ending, das ist
ja
gerade
den Kopf. Ja, schießt. Also Neuwahl hat sich in den letzten 10 Jahren laufend verändert. Momentan macht es eine kurze Pause bis zur nächsten EU-Wahl. Das heißt, das geht dann wieder im Jänner los. Momentan ist so ein kleiner Relaunch geplant. Auch wird ziemlich programmiert hinten bei den Wahlumfragen. Was sich verändert hat, ist, dass hin zu Projekten und weg vom journalistischen Tagesgeschäft. Das heißt, das ist eigentlich übernommen worden, oder diese Entwicklung von den ganzen Tageszeitungen. Mhm. Und jetzt sehe ich eigentlich aber mehr Potenzial und mehr Chancen bei den Projekten.
Also was Größeres dafür nicht so oft.
Ganz genau. Das heißt, das Wahlbarometer in Kooperation mit anderen Personen, Videos oder die Elefantenrunde zum Beispiel. Oder ein spannendes Thema ist auch das Politometer mit Addendum.
Genau.
Puh, das wäre das, ja.
Du arbeitest ja mit Addendum jetzt zusammen und nach meinem Verständnis habt ihr ja jetzt das Politometer gemeinsam aufgebaut. Mhm. Stimmt das?
Das stimmt, das ja. Stimmt. Also ich bin seit April bei Addendum, das ist das QVV-Medienhaus, Quo Vadis wäre das. Mhm. Und da war die Idee im Vorjahr, eigentlich so im August des letzten Jahres, ja, so einen Politometer zu machen. Und die Idee ist es, das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten im Nationalrat transparent zu machen. Mhm. Das war für mich so ein großes Aha-Erlebnis, mit der Frage konfrontiert geworden zu sein: Dieter, weißt du eigentlich, wie die Abgeordneten abstimmen? Meine erste Antwort war ja. Die zweite Antwort war, eigentlich weiß ich das nicht. Mhm. Ja, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es eh jemanden gibt, der das Abstimmungsverhalten genau mitzählt und aufschreibt. Zum Beispiel SPÖ 5 dafür, 53 dagegen, unwahrscheinliches Ergebnis. Oder bei der ÖVP stimmen 48 dafür, 15 abwesend. Aber eigentlich wird das so damals mal durch Beobachtung festgestellt. Mhm.
Genau, ja. Es steht ja mehrheitlich angenommen oder mehrheitlich abgelehnt.
Genau, und am Ende des Tages ist auch nicht klar, wer hat bei der Abstimmung gefehlt, wer war entschuldigt, wer hat sich enthalten, wer hat anders gestimmt. Das geht eigentlich aus den Aufzeichnungen nicht hervor. Und das ist eigentlich der spannende Teil. Und das ist gemeinsam mit Addendum entwickelt worden. Mhm. Und gemeinsam haben wir das bis jetzt umgesetzt. Daten gesammelt, das machen Studierende und ausgewertet und analysiert.
Das heißt, ihr habt dann immer eine Person, die zu den Abstimmungen geht und notiert, wer ist anwesend und wie stimmt er oder sie ab?
Das kannst du so vorstellen, es ist ein Student, eine Studentin in einer Mediengalerie und die macht ein Foto bei der jeweiligen Abstimmung. Und dann wird das zu Hause transvisualisiert.
Ausgewertet.
Das heißt, man hat auf einem Bildschirm das Bild. Und auf der anderen Seite hat man so ein Eingabetool, wo man auch wirklich Kopf für Kopf durchgeht und sich einen Status auswählt, ja, nein, entschuldigt, fehlt, um dann am Ende die Auswertungen zu bekommen. Und wir haben jetzt ungefähr schon 110.000 unterschiedliche Daten, was für ein Jahr sehr viel ist.
Das ist tatsächlich sehr viel, ja. Ja, in einer vorigen Folge war der Oliver Hoffmann zu Gast. Der hat die Transparenzinitiative gegründet, der eben genau das fordert, diese elektronische Abstimmungsmaschine, dass es eigentlich wirklich ein Recht vom Bürger ist, diese transparenten Abstimmungen einzusehen. Mhm. Weil Repräsentativität ohne Transparenz funktioniert nicht gar so gut. Mhm. Und das ist eigentlich eben der Deutsche Bundestag hat es, das EU-Parlament hat es. Es wäre an der Zeit, dass man quasi auch im österreichischen Parlament ein bisschen transparentere Entscheidungen kriegen.
Ja, auch keine Angst, was die Politiker betrifft, weil ich denke mal oft, eigentlich wäre es ja eine große Chance für die Politiker. Wenn jemand wirklich dagegen ist, dann bleibt er halt sitzen oder bleibt sie halt sitzen und kann sich dadurch profilieren oder ein eigenes Profil aufbauen. Mhm. Wieso nicht? Und dieses Phänomen beobachte ich ganz stark bei der Liste Bilds. Das heißt, das ist die einzige Fraktion eigentlich im Nationalrat, die nicht immer einstimmig auftritt. Das heißt, es kann schon sein, dass 4 Personen sitzen bleiben, 3 Personen stehen auf oder umgekehrt. Und da gibt es oft unterschiedliche Meinungen. Und da ist auch die Fraktionstreue.
Ja, der Klugzwang.
Ja, unter 100%.
Und bei den anderen Parteien?
Eigentlich durchgehend bei 100%. Ja, also SPÖ, ÖVP, FPÖ, NEOS sind bei 100%. Außer es gibt ab und zu mal Abweichungen, wenn jemand vergisst aufzustehen. Da müssen wir nachfragen. Aber bei der Liste Bild ist die Fraktionstreue eigentlich unter 100%. Ja.
Spannende Beobachtung, ja.
Ja. Und das ist eigentlich gut, eine gute Chance. Man kann ruhig auch gegen den Clubzwang stimmen. Ja.
Nee, es würde mehr Richtung Persönlichkeitswahlrecht gehen. Mhm. Was durchaus ein spannender Ansatz ist, weil also Sympathie von einem Kandidaten ist immer ein sehr wichtiger Punkt.
Mhm. Was auch sehr spannend ist, wir machen auch regelmäßig Auswertungen bei Addendum, gemeinsam mit dem Moritz Moser, der schreibt immer die Geschichten dazu. Ich mache so die Analysen und die Auswertungen. Mhm. Und wenn man alle Daten zusammenzählt, dann sieht man halt, welcher Politiker, welche Politikerin ist am öftesten anwesend und welche nicht. Und das schwankt dann wirklich von einer Anwesenheitsquote von 25% bis rauf zu 100%. Also ist eigentlich da alles mit dabei. Ja.
25% ist eine Gemeinheit.
Ja, da fangt man zum, oder da fange ich zum Überlegen an, über Rechte, Pflichten von Abgeordneten, ist es sinnvoll, muss man eigentlich dabei sein oder muss man nicht dabei sein? Ich bin noch zu keinem konkreten Ergebnis gekommen, aber ich sehe, was auch zu erwähnen ist, dass die politische Parlamentsarbeit durchaus breiter zu bewerten ist. Mhm. Ja, also Abstimmungsverhalten ist ein Bereich, dann gibt es noch die Ausschüsse, die Reden, die Anträge.
Genau, das kann man bei Politikmeter auch als Kriterien auswählen.
Kann und dann man auswählen, ja genau. Man kriegt einen Überblick und kann sich dann sein eigenes Bild machen, ja, auf politometer.at. Mhm. Das ist eine gute Idee von Addendum, ja.
Wenn du sagst, dass die Idee von Addendum gekommen ist, was hast du dann dabei gemacht?
Ich habe es in die Realität umgeführt, das heißt, ein Dummy gebaut, geschaut, welche Ressourcen braucht es, welche Prozesse, welche Strukturen braucht es im Hintergrund, damit er zum Ergebnis kommt. Und mit Daily Operations eben ausprobiert, wie kommt man mit den wenigsten Mitteln zum Ziel. Mhm. Ja, und aus dem Konzept und aus dem Dummy ist dann das richtige Tool entstanden, das das interne Team entwickelt hat.
Mhm. Wie viele Leute sitzen da regelmäßig dran? Also wie viele Leute braucht es, um einen Betrieb von Politometer zu ermöglichen?
Das ist unterschiedlich. Für das Operationale, für das Ressourcenmanagement ist eine Person vor dem Nationalrat von den Sitzungen notwendig.
Den Studenten, die du gesagt hast?
Genau, die zu koordinieren, Zeitmanagement, neue Personen einstellen. Dann braucht es einen Kopf, der sich um Geschichten bemüht. Was können wir berichten, worüber können wir schreiben, was sind interessante Daten. Es braucht jemanden, der sich um die Daten kümmert, der einen Blick auf die Daten wirft und sagt, hey, da gibt es einen Ausreißer, da ist was Spannendes, da können wir eigentlich eine Geschichte schreiben. Mhm. Und es braucht jemanden, der die Geschichten schreibt. Das ist zum Beispiel der Moritz Moser von Addendum, der dann auf Basis der Zahlen, auf Basis der Erfahrungen einen Artikel schreibt.
Wie bringt man so viele Projekte unter den Hut? Weil der Tag, der hat auch nur 24 Stunden.
Ich glaube, es ist ein Shiften. Ja, einmal hat das Priorität, einmal das andere Projekt Priorität. Ich bin sehr diszipliniert, sehr, sehr zielstrebig und ich versuche das, was ich mache, bestmöglichst gut zu machen. Und wenn ich von was überzeugt bin, dann schaue ich, dass das gut wird. Ja.
Was treibt dich an?
Immer wieder Neues zu lernen. Ja, das heißt, mich interessiert Politik, die Domäne Politik und Bildung so sehr, weil sich da sehr viel verändert. Mhm. Und weil es da Spielraum gibt, immer wieder neue Sachen zu gestalten. Das heißt, ich vergleiche es ein bisschen oft mit Sport. Da gibt es auch Bewegungen, da geht es um Hundertstelsekunden. Mhm. Es gibt viele Sportarten, es ist ein Kampf, ein Wettkampf. Es gibt Entscheidungen. In der Politik ist die Entscheidung die Wahl, wo es dann letztlich wirklich darum geht, wer gewinnt, wer verliert. Es ist ein Spannungsfeld, ja, wo man viel mitmachen kann, viel beeinflussen und viel umsetzen kann.
Das zu bewegen treibt dich an, oder?
Ja. Es treibt mich auch an, die Leute zu motivieren, Menschen für Politik zu interessieren, Menschen dafür zu interessieren, wen wähle ich, das zu hinterfragen und das Ganze in einer digitalen Art und Weise umzusetzen.
Und auch in einer neutralen Weise, weil das finde ich immer spannend, weil deine Projekte wirken immer sehr balanciert. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas schnell irgendwie nach links oder rechts kippt. Mhm. Wie beugst du das vor?
Das ist eigentlich ein Thema, das mir vom ersten Tag an wichtig war, jeder Partei eine Chance zu geben und nicht nur auf die Großparteien zum Beispiel zu fokussieren. Und beim Projekt Neuwahlbarometer sind zum Beispiel alle Parteien inkludiert, von der Großpartei bis zur Kleinpartei. Und das waren bei der letzten Nationalratswahl 2017, waren das, glaube ich, 10 Parteien, die bei diesem Barometer dabei waren. Mhm. Im Gegensatz zur Wahlkabine, wo, glaube ich, nur 7 dabei waren.
Mhm. Ja, die haben, glaube ich, nicht alle gehabt.
Ja, und diese Ausgeglichenheit und den Fokus auf Parteien, die um Unterstützungserklärungen werben, einfach das gesamte Spektrum zu zeigen, ja, egal welche, wen man selber wählt. Mhm.
Alle diese Projekte, die du gestartet hast, da scheint immer das Wort zur Bildung durch die Zeilen. Mhm. Warum ist es so ein Anliegen für dich?
Wie eingangs erwähnt, interessiere ich mich schon sehr, sehr lange für Politik. Und ich lese viel Zeitung, ich habe mir sehr viele Nationalratssitzungen angeschaut, immer interessiere mich bei Wahlen, wen ich wähle. Das heißt, ich habe einen langen Entscheidungsprozess immer vor mir, schaue mir die Diskussionssendungen an und komme dann eigentlich immer wieder jedes Jahr drauf, wie wenig ich doch weiß. Einerseits von den Themen, andererseits vom System her, von der Struktur und dann vom Ablauf. Und das geht ja bis hin zum Aufbau, wie entstehen Gesetze etc. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich immer wieder, genauso wie beim Politometer, über das Neue überrascht, was ich eigentlich nicht weiß. Zum Beispiel mit den Abstimmungen.
Ja.
Ja. Und dann denke ich mir oft, wenn ich das nicht weiß, obwohl ich mich dafür interessiere, was wissen dann die anderen Leute? Und dass ich den Leuten draußen zumindest einen Teil davon wieder mitgeben kann, damit sie sich einerseits für Politik interessieren und andererseits ihre Wahlentscheidung am Wahltag, darum geht es ja, richtig gut zu überlegen und bilden zu können. Das ist mal ganz wichtig. Dass man sich wirklich überlegt, wen wähle ich und warum wähle ich. Mhm. Ja? Und letztlich ist es mir egal, wen wer wählt. Hauptsache, es ist gut überlegt.
Eine durchdachte Entscheidung. Ja. Ja. Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste lautet: Du bist Bundeskanzler für einen Tag, hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Mhm. Was hättest du denn gerne?
Würde ich jetzt aus der Neuwahlsicht antworten, würde ich sagen, es braucht unbedingt ein Demokratiebudget, ein Budget für politische Bildung. Das ist aber, glaube ich, zu kurz gedacht. Mhm. Weil ich merke, es gibt wichtigere Themen, die noch mehr Leute betreffen und wo vielleicht noch mehr möglich ist. Das betrifft Familien, Mütter, Väter mit Kindern, wo die Zeit eh sehr beschränkt ist. Und da wünsche ich mir einfach mehr Möglichkeiten. Da würde ich Gesetz machen, dass Familien öfter in Karenz gehen können, dass sie einen leichteren Arbeitseinstieg kriegen und dass es nicht nur um das eine Papa-Monat geht, sondern dass man da viel flexibler agieren kann und das Kind in den ersten, nicht nur in den ersten Lebensjahren im Zusammenspiel mit dem Kindergarten besser versorgen und weiterentwickeln kann. Mhm. Da fehlt es momentan noch so sehr, auch an einem Zusammenspiel mit Unternehmen, mit dem eigenen Job und Beruf, das eigentlich sehr unflexibel ist in vielen Stellen. Und das, mit dem ist mehr geholfen. Das würde ich sofort umsetzen.
Die zweite Frage. Ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Mhm. Was schreibst du denn drauf?
Ach, gute Frage. Ja, ich merke oft, dass eine gewisse Stille da ist. Ja, das heißt, viele Leute nehmen einfach die Situationen einfach so hin, wie sie ist. Ich würde vielleicht draufschreiben, frag nach, trau dich, sowas in die Richtung. Mhm. Und einfach die Leute zu motivieren, frag doch nach, warum etwas so ist. Sei es jetzt im Beruf, sei es zu Hause, sei es in der Politik, Fragen stellen. Und dann kriegt man eine Antwort. Vielleicht stellt man die richtige Frage und vielleicht merkt man durchs Fragen stellen, dass Situationen vielleicht anders sind, als dass sie scheinen. Und dass da vielleicht was anderes oder mehr dahinter steckt. Also nachfragen, wenn jemand ein komisches Gefühl hat im Bauch. Und vielleicht kann man mit diesem Plakat mehr Leute ermutigen, ja, sich selbst weiter zu verändern. Ja. Mhm. Frag nach, das wäre was.
Ja, schöne Idee dahinter. Und die letzte Frage. Du kannst mit einer Person aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Wen suchst du dir aus und warum?
Beide Großmütter leben noch. Die eine ist 96, der andere ist knapp 100. Und ich kann mich noch gut an meinen Opa erinnern. Der hat mir, als er noch ein Kind war, immer vom Krieg erzählt. Mhm. Damit habe ich noch nicht viel anfangen können. Und ich bin dann draufgekommen, vor ein paar Jahren, eigentlich kann ich meine Oma fragen, wie es damals im Krieg war. Und was hat der Opa eigentlich so erzählt. Also ich würde eigentlich gerne noch mit meinem Opa reden. Mhm. Der war im Krieg, der war in Russland und hat viel erlebt, war in Gefangenschaft. Und ich bereue es heute eigentlich, dass ich ihn nicht mehr damals gefragt habe oder dass ich noch nicht gewusst habe, dass es eigentlich sehr relevant ist fürs Leben, diese Erfahrungen einfach weiterzugeben, darüber zu reden, zuzuhören. Ich war noch zu jung und habe das nicht richtig verstanden. Und das würde ich heute machen, eigentlich stundenlang eigentlich zuhören, wie war das, um das ein bisschen zu verstehen, ja, um daraus vor allem zu lernen. Ja,
ja, das schaut aus heutiger Sicht wirklich so komplett weit weg aus, obwohl es nicht so lange ist.
Und ich denke mir oft, ich würde es ja nie verstehen, muss ich ja nicht verstehen. Aber in diese Welt einzutauchen, daraus zu lernen, das wäre schon interessant und wichtig.
Danke an Dieter Zienig für das Gespräch. Alle erwähnten Projekte, neuwahl.com, politometer.at sowie addendum.at, finden Sie als Links in den Shownotes. Wen sollten wir noch zu unserem Gespräch einladen? Schicken Sie uns Vorschläge und Feedback an podcast@demokratie21.at. Dieter hat im Gespräch erwähnt, dass er immer nach motivierten Lehrerinnen und Lehrern sucht. Ist Ihnen dazu vielleicht ein Name oder ein Gesicht eingefallen? Schicken Sie ihm oder ihr doch diese Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.